Es gibt eine Sache, ich muss noch mal ganz kurz zurückgreifen, sorry. Ich möchte noch mal explizit auf die zwei Vorträge von dem Chris Köntrup hinweisen. Chris Köntrup ist auch ein ganz großer MySQL-Anwender. Ich werde mit Sicherheit ein, zwei Mal auf ihn und auch auf den Erkan jetzt dann gleich verweisen. Ein Vortrag über Persistenz und Flame-Kommunikationszusammenbrüche, da geht es auch unter anderem um diese Theorie so ein ganz klein wenig. Wer da Lust und Laune hat, im Anschluss an meinen Vortrag. Gut, ich hatte schon gesagt, Oracle investiert in MySQL aus Entwicklungssicht. Also wenn man sich einfach mal, das sind alles Produkte, die released wurden, seitdem Oracle von Sun übernommen wurde. Wenn man das jetzt mal weiter runterbricht, dann gibt es, ich sag mal, im Wesentlichen zwei, drei Produkte, die auf dieser Folie interessant sind. Das ist als allererstes mal, ich glaube, das ist auch das, was die allermeisten interessiert. Von der Core-Datenbank gibt es dann nochmal eine spezielle Version, die sogenannte MySQL-Cluster-Version, um die geht es heute nicht. Und ich habe jetzt mal eine dritte Version mit aufgezeichnet, auf die ich ganz zum Schluss nochmal kommen werde, das sogenannte MySQL-Release 5.7, was noch nicht ein GA-Release ist, was ein Entwicklungsrelease ist, was aber auch schon zur Verfügung stehen wird. Und wie gesagt, ich komme nachher nochmal kurz drauf. Aber das sind eben, wie gesagt, alles Produkte, die Oracle seit der Sun-Übernahme übernommen hat. Und wenn man jetzt einfach mal die sogenannten kommerziellen Funktionalitäten rausstreicht, sieht man also, dass immer noch eine ganze Menge Open Source ist. Das hat sich, by the way, auch nicht geändert von der Sun zu der Oracle-Übernahme. Das ist im Großen und Ganzen sogar dahingehend noch besser geworden, dass tatsächlich die kommerziellen und die Community-Binaries 1:1 identisch sind. Das, was es an zusätzlichen Funktionalitäten gibt, ist über Plugins gelöst oder sind einzelne Komponenten. Die Core-Datenbank ist davon typischerweise nicht betroffen. Das ist einfach der Fakt. Ob das weiter so gehen wird, gut, keiner weiß es für sicher, aber wenn man sich einfach mal jetzt hier diese rechte Spalte anschaut, das ist das Jahr 2013, und wenn man sich einfach mal die Produkte anschaut, die momentan in der Public Beta sind, die sind auch Open Source, die kann man sich runterladen und so weiter und so fort, ist davon auszugehen, dass Oracle zumindest mal in der nahen Zukunft keine Strategieänderung vornehmen wird, vermute ich. Es gibt noch eine Besonderheit hier. Und zwar in dem Moment, wo Oracle sagt, ich release eine MySQL-Version 5.6, dann ist es nicht einfach so, dass sie sagen, wir releasen das jetzt mal und morgen nehmen wir es von Markt, sondern tatsächlich ist es so, dass es da Legal Bindings dahinter gibt. Für eine MySQL-Datenbank heißt es typischerweise 5 Jahre Premium-Support, 3 Jahre Extended-Support. Man könnte im umgekehrten Schluss sagen, also zumindest mal in den nächsten 8 Jahren, das Release 5.6 wurde Anfang dieses Jahres released, müsste MySQL noch auf dem Markt sein. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig, weil wie gesagt, ich bin auch kein Oracle-Spokesman oder sonst irgendwas, aber zumindest mal in den nächsten 8 Jahren ist es extremst unwahrscheinlich, dass was passiert. Ja, bitte? Geht es jetzt? Okay, gut. Ich nehme auch mal dazu, weil die Frage wurde gestern auch sehr oft gestellt, was passiert denn mit MyESAM? Im Umkehrschluss sage ich mal, in den nächsten 8 Jahren definitiv nichts, weil wie gesagt, MySQL 5.6 wird irgendwo verfügbar sein. Da ist MyESAM mit drin. Von der Seite, so what, was soll passieren? Ob es eine große Weiterentwicklung für die oder jenige, diese oder jenige Storage Engine gibt, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Aber der gute Punkt für mich dieses Mal ist, dass ich einen Kollegen dabei habe, den Joro, der ist tatsächlich MySQL-Entwickler. Und immer dann, wenn ich wissen will, wie geht es denn weiter mit dem Produkt, ist es am einfachsten, ihn zu fragen, an was entwickelt ihr denn gerade? Ja, weil dann hat man so ein bisschen eine Indikation, wo es hingeht. Gut, also MySQL macht für Oracle tatsächlich Sinn, wie du gesagt hast. Wir sind in einem Nischenbereich. Wir werden mit Sicherheit MySQL nicht die klassische Oracle-Datenbank versuchen zu attackieren. Im Umkehrschluss sollten die das auch nicht tun. Die Realität ist, es passiert tagtäglich. Ob das immer Sinn macht oder nicht, lasse ich an dieser Stelle mal dahingestellt. Wenn Sie Interesse daran haben, also wie viele Entwickler gibt es denn, wie sieht die Produktstrategie aus und das Ganze von der relevanten Person in MySQL erfahren möchten, dann sollten Sie sich diesen Link anschauen. Das ist der Link der Keynote von dem Thomas Olin. Der Thomas Olin ist der Entwicklungsleiter des MySQL-Produkts und der hat auf der Percona einen sehr langen Vortrag gehalten und in diesem Vortrag, da geht es um die strategische Ausrichtung von MySQL, Stand heute in der Oracle und in der Zukunft. Diese Keynote hat mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr Relevanz als alles das, was ich Ihnen hier sage. Und die möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Finden Sie auch bei YouTube, Thomas Olin, Keynote, Percona, kommen Sie direkt drauf. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Vortrag. MySQL Performance Schema. Also wir fangen ganz kurz an mit MySQL Version 5.6. MySQL Version 5.6 ist in Verbindung mit dem Performance Schema für uns recht wichtig, weil es Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen diesbezüglich gab. Und 5.6 bietet vom Umfang her gesehen die meisten Funktionalitäten mit. Wir fangen dann an, was ist das Performance Schema? Wir gucken uns die Filtering an, wobei ich dann schon sagen werde, Die allermeisten Kunden verwenden Performance Schema Stand heute überhaupt gar nicht. Das hat damit zu tun, dass sie das Release 5.0 einsetzen oder 5.1 einsetzen und es da einfach noch nicht diese Funktionalität gab. Von der Seite wäre meine Intention für Sie heute einfach, Sie dahingehend zu bringen, schauen Sie es einfach mal an, was Stand heute möglich ist. Gar nicht so sehr das Performance Schema jetzt schon zu tunen. Es geht nämlich nicht um Tuning als solches in dem Performance Schema. Es geht in allererster Linie um das Monitoring und die Schlüsse, die Sie dann für das Tuning herausziehen. Und dann werden wir eine ganze Menge Query-Examples machen. Einige von denen, Erkan, sind aus deinem Heise-Artikel, die habe ich mit übernommen. Und dann gucken wir uns mal an, was es einfach gibt. Bitte was? Ja, mach ich toll, ja. Gut, okay. Und dann gibt es noch ein besseres Tool, die sogenannten PS-Helper-Tools, Tools zum vereinfachten Verwenden von Performance-Schema. Wir werden sehen, das Performance-Schema ist nicht so ganz leichte Kost. Also da muss man sich wirklich sehr intensiv mit auseinandersetzen. Sonst, ja, wer misst, ja. Also alle Elektrotechniker. Gut, MySQL Version 5.6 wurde, wie gesagt, released im Frühjahr diesen Jahres. Eine ganze Menge Änderungen, die da eingeflossen sind. Eine der Änderungen, die wir bereits aus dem Release 5.5 übernommen haben, ist, dass die Default Engine das InnoDB ist und nicht länger MyESAM. Es gibt, wie gesagt, auch Tendenzen, dass auch die ganzen internen Tables verstärkt auf InnoDB aufsetzen. Das heißt also, MyESAM wird langsam so ein bisschen zur Seite geschoben, was aber, wie gesagt, nicht heißt, dass es nicht die nächsten Jahre auch verfügbar ist. MySQL Version 5.6 soll sehr, sehr viel höher skalieren. In meinem Test-Environment und in dem Rahmen, in dem ich mich mit MySQL beschäftige, kann ich erstmal nur sagen, ich muss die Marketing-Aussagen glauben. Oder ich spreche halt mit solchen Leuten wie Erkan oder wie Chris Köntop und höre mir an, was die sagen, weil die haben tatsächlich große Installationen im Einsatz. Und ich gehe mal im Großen und Ganzen davon aus, dass es da keinen Widerspruch gibt, Erkan. Oder ist das so? Gut. Dann das InnoDB als solches ist hochgradig optimiert worden in Bezug auf Startup-Zeiten, in Bezug auf Features. Full-Text-Searches sind zum Beispiel in InnoDB seit dem Release 5.6 möglich. Eine ganze Menge mehr. Also man bohrt das InnoDB diesbezüglich einfach immer mehr auf. Und das wird auch noch weitergehen in dem Release 5.7, wie wir dann ganz am Ende der Präsentation sehen werden. Der Optimizer ist optimiert worden, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Improved Replikation. Chris Töntop hatte letztes Jahr genau in diesem Vortrag vor allem auch gesagt, also alle, die die Replikation in irgendeiner Art und Weise eingesetzt haben mit Release 5.0, 5.1, 5.5, das können Sie vergessen und lesen Sie das Kapitel einfach neu, weil 5.6 hat so viel mehr Funktionalitäten und so viel mehr Möglichkeiten. Es ist einfach eine ganz andere Replikation und ich denke, das trifft die Sache eigentlich ganz gut. Es ist hochgradig geändert worden. Gut, und dann gibt es jetzt, das wird der Vortrag dann sein, über den wir jetzt hier reden, Änderungen im Performance-Schema, da ist eine ganze Menge mehr dazugekommen. Und im Release 5.6, auch das war eine Frage, die wurde gestern vereinzelt gestellt, gibt es jetzt die Möglichkeit, mit NoSQL zu arbeiten. Also ein NoSQL-Interface auf Basis des Memcache-Protokolls zu einem MySQL. Gut, Performance-Schema. Meine erste Frage ist, wer hat das Performance-Schema schon verwendet? Wer hat sich das schon mal angeschaut? Also einer, zwei. Erkan, drei, vier. Also das ist sogar relativ viel. Also normalerweise erwarte ich nämlich, dass jeder sagt, kenne ich nicht. Das ist die Realität, ganz ehrlich gesagt, was sehr schade ist. Das Performance-Schema ist, wie gesagt, nichts Neues in 5.6. Die ersten Früchte wurden bereits in das Release 5.5 eingebaut und es geht im Wesentlichen um Runtime-Analysis. Es geht darum, was passiert just im Moment auf meinem Server, was hoffentlich in 90% der Fälle vollkommen unrelevant ist für Sie, weil Sie haben schnelle Queries und der Server zickt nicht und der läuft und so weiter und so fort. Die Realität ist ja dann doch, also es gibt einen User oder keine Ahnung, es gibt andere Applikationen, die irgendwelche Probleme aufwerfen, es ist zu langsam, ich verwende zu viel CPU, Memory oder sonstige Dinge. Und genau darum geht es. Das Performance-Schema ist aus allererster Linie ein Tool, was es mir ermöglicht, den aktuellen Snapshot, den Betriebssystem-Snapshot meiner MySQL-Instanz sehr, sehr, sehr granular zu hinterfragen. Wenn irgendetwas langsam ist, warum auch immer, kann ich mittels des Performance-Schema sehr, sehr dediziert herausfinden, woran hängt es. Ist es ein SQL-Statement? Was genau ist es in dem SQL-Statement? Ist es der Optimizer? Sind es irgendwelche Platten? Ist es Netzwerk? Und so weiter und so fort. Darum geht es. Es geht darum, die aktuellen Analysis meiner MySQL-Datenbank aus einer MySQL-Instanz heraus mit aufzugreifen. Ich weiß nicht, ob es wirklich daraus entstanden ist. Im Solaris gab es eine ähnliche Bewegung, das sogenannte D-Trace. Das war sehr ähnlich. Bei D-Trace hatten wir genau dieselben Probleme auch. Das war ein tolles Tool, aber man musste sich erst mal sehr lange damit beschäftigen, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Und ich würde gerne sagen, Performance-Schema, das ist ganz leicht und das können Sie sofort machen. Die Realität ist, man tut sich da am Anfang erstmal schwer damit. Man kann sehr einfache Sachen machen, das kann man typischerweise auch über andere Mechanismen, aber wenn man wirklich dann ganz tief durchsteigen will, muss man sich tatsächlich eine ganze Zeit lang damit beschäftigen. Chris Köntrup hat mir vorhin mitgegeben, also 2 Wochen ist das absolute Minimum. Gut, jetzt behaupte ich mal, nicht jeder hat 2 Wochen Zeit, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Bitte?
Wie war,
okay. So, das Performance-Schema ist zunächst erstmal nichts anderes wie eine Datenbank. Also eine zusätzliche Datenbank, die irgendwo in MySQL mit angelegt wird. Und in dieser Datenbank stehen dann gewisse Dinge. Zum Beispiel, wie lange was dauert, die sogenannten Wait-Events. Ganz typisch, wir können stoppen, wann was begonnen hat, wann was geendet hat. Und dazwischendrin, das ist dann eben halt die Laufzeit. Und diese Laufzeit, die ist unter anderem schon sehr, sehr wichtig. Wenn ich einfach mal dran denke, ein Select-Statement meinetwegen, dauert sehr lange, der User beschwert sich, das interessiert ihn ja nicht, wieso, weshalb, warum, der sieht nur, er kriegt keine Ergebnisse und dementsprechend ist er unglücklich. Und genau das ist zunächst erstmal die Idee des Performance-Schema. Wir werden also, wie gesagt, gleich sehen, das ist zunächst erstmal eine Tabelle. Es ist eine sogenannte nicht persistente Tabelle, das heißt, diese Daten, die da drin stehen, wenn ich einen Restart mache oder andere Dinge mache mit meinem Server, dann sind die typischerweise weg. Die werden typischerweise in Memory gehalten, da wird ein gewisser Speicherbereich adressiert. Und in dem Moment, wo ich den Server restarte, sind diese Daten weg. Also das ist nichts Persistentes, da läuft nichts zu oder sonst irgendwas. Ich sehe tatsächlich immer nur einen sogenannten Snapshot über eine gewisse Zeit, die ich entsprechend konfigurieren kann. Gut. Typischerweise, wie gesagt, laufen diese ganzen Daten in Memory. Es gibt tatsächlich auch eine Disk-Interaktion, die aber typischerweise sehr, sehr, sehr limitiert ist. Das heißt also, durch das Performance-Schema, wir werden über die Performance-Einbußen des Performance-Schemas explizit sprechen, sind sehr, sehr gering und vor allem der Disk-Zugriff ist de facto eigentlich vernachlässigbar. Wie gesagt, werden wir uns aber gleich noch im Detail anschauen. Dann eine wichtige Sache, ich hatte immer gedacht, das ist klar, aber über deinen Artikel bin ich dann also auch drüber gestolpert, also die Performance-Schema-Daten werden nicht irgendwie repliziert auf Slave-Systeme oder so, das macht ja gar keinen Sinn. Also nur der Vollständigkeit halber. Gut, und wie gesagt, wir reden von einem sogenannten Retention-Log. Das heißt also, in dem Moment, wo das Log voll ist, wo der Memory aufgebraucht ist, wird eben nicht neuer Memory allokiert, sondern es wird als Retention von vorne wieder angefangen. Das heißt, die neueren Events überschreiben einfach die anderen Events. Ich sehe also immer nur ein gewisses Zeitfenster, was ich abdecken kann. Das ist zunächst erstmal das Performance-Schema. So, es trackt die Latenzen für die verschiedenen Events. Das Ganze passiert im Pikosekundenbereich, also 10 hoch 12. Wir merken uns mal, deswegen nehme ich diese Tabelle hier mit dazu, 10 hoch 6 ist also Mikroseconds, weil ich das als Beispiel gleich brauchen werde. Und man kann andere Dinge mit dem Performance-Schema auch mit tracen, aber es ist, wie gesagt, in der sehr, sehr tiefen Ebene des MySQLs verankert. Die Art und Weise, wie wir Daten schauen, Instruments und Consumers, schauen wir uns gleich nochmal sehr viel mehr in der Tiefe an. Aber grundsätzlich erstmal, das Performance-Schema ist eine eigene Storage Engine, die in eine eigene Datenbank schreibt, die irgendwie im Memo liegt. Das ist zunächst erstmal die Idee. Ja, und das versuche ich jetzt einfach mal zu untermauern zunächst erstmal, ganz einfach. Ich verwende hier die Workbench, Sie können jeden anderen MySQL-Client an dieser Stelle verwenden. Auf meiner MySQL-Instanz gibt es verschiedene Datenbanken. Es gibt die Test-Datenbank, ich glaube, die kennt jeder. Die World-Datenbank kennt auch jeder, der eine Zertifizierung gemacht hat. Und dann gibt es hier noch ein anderes Beispiel, die Employees-Datenbank. Und man sieht hier an dieser Stelle schon, es gibt hier auch eine Datenbank des Performance-Schemas. So, wenn ich mir jetzt einfach mal anschaue, das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, also ich gucke mir einfach mal an, welche Storage-Engines gibt es. Das sind die, die mit dem Release 5.6 ausgerollt werden. Und ich sehe hier unten als letztes dann tatsächlich schon das Performance-Schema. Es gab mal eine Nachfrage, ich kenne die Antwort leider nicht dazu, aber Erkan, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Warum hat man es eigentlich nicht mit InnoDB gemacht? Ich denke mal, das ist ein ganz spezieller Anfall, ob da wirklich Transaktionen oder sonst irgendwelche Sachen. Es macht keinen Sinn, ja, aber mehr als es macht keinen Sinn, kann ich auch nicht sagen. Ich habe mir die Frage nie gestellt, also gut. Also wenn Sie diese Frage hätten, warum InnoDB, dann würde ich immer sagen, okay, fragen Sie es irgendwie im Blog oder schicken Sie es per E-Mail, weil ich weiß die Antwort tatsächlich nicht. Gut, okay, also das ist das eine. Das andere ist auch relativ einfach. Wie gesagt, das sind meine Datenbanken, die ich habe und das für uns relevant ist das Performance-Schema. In diesem Performance-Schema gibt es dann die verschiedenen Tabellen und diese Tabellen, das sind tatsächlich meine ganzen Metrics, die gespeichert werden. Also grundsätzlich in meinem MySQL-Code laufen jetzt irgendwelche Flags, irgendwelche Hooks mit. Diese Hooks können tatsächlich dann abgegriffen werden über die Consumer und können dann über die Instrumentation und können über die Consumer gespeichert werden. Das ist die Idee. In diesen ganzen Daten oder in diesen ganzen Tabellen stehen einfach irgendwelche Informationen der Hooks, die über das MySQL-Betriebssystem aufgelaufen sind und mit gespeichert werden. Ja.
Wenn ich eine frische 5.6er Installation mache, ja? Ist es per Default an?
Ja, ist es? Schauen wir uns gleich an. In 5.5.5? Nein. In 5.6? Ja. Genau. Gut. Okay, also soweit erstmal. Das heißt, jeder, der ein 5.6 hat, hat auch ein Performance-Schema. Punkt. Außer er hat es explizit ausgeschaltet. Das kann man natürlich an dieser Stelle auch machen. Okay, machen wir weiter. Na, komm. So, wir schauen uns die Beispiele des Performance-Schema gleich live an, aber das ist schon mal ein klassisches Beispiel. Wir sehen, also ich verwende die Performance-Schema-Datenbank. Das ist auch nur eine Datenbank, wie jede andere Datenbank auch. Das heißt, ich arbeite dann innerhalb dieser Datenbank mit Select-Statements, versuche dann über die Logik meiner Spalten und die Logik dessen, was ich abfrage, Rückschlüsse auf mein System zu halten. So einfach, also einfach zunächst erstmal. Gut, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Also Performance-Schema, ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, also Performance-Schema geht nicht grundsätzlich darum, Performance-Tuning zu machen oder sonst irgendwas, sondern es ist ein bisschen eine andere Ebene. Sie kennen diese Folie, letztes Jahr war es der Stefan gewesen, von dem habe ich letztlich die Folie auch so übernommen gehabt, wo er eben gesagt hat, also es gibt ja verschiedene Einflüsse auf die Performance. Und da gibt es das Betriebssystem, ja, was ist jetzt das Beste, ist ganz egal. Und die Amerikaner lösen alles immer mit Hardware, mehr CPU, mehr Memory und so weiter und so fort. Aber man sieht eigentlich, dass ja, also schlechtes Design oder schlechte Queries, selbst ganz kleine Datenbanken kann ich damit ausnocken. Wenn einfach nur die Query schlecht genug ist, dann ist die Datenbank auch langsam. Punkt, Ende. Oder wenn das Design einfach nur schlecht genug ist, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Ja? Und genau darum geht es. Also genau darum geht es. Diese zwei Fälle, die versuchen wir mit dem Performance-Schema herauszufiltern. Ja, Rückfrage?
Ja, nee. Ist ganz interessant, aber als ja. Administratoren sind wir ja meistens ja. Damit konfrontiert, dass wir Zeug von den Herrn Warenwirtschaftsprogrammierer oder sonst was halt vorgelegt bekommen und müssen damit leben. Und ich habe da relativ wenig Einfluss drauf.
Okay.
Also auf Rechtsqueries und Design.
Genau, okay. Also die Anmerkung war gewesen, dass tatsächlich der normale Datenbank- oder auch Betriebssystemadministrator tatsächlich wahrscheinlich an dieser Stelle irgendwo hier einen Break hat. Ja, das ist so, aber nichtsdestotrotz muss man sehr darauf hinweisen. Ja? Also ihr seid das Grundübel, ja, nicht ich, ja. Und
nein, da geht es auch nicht. Ich würde es ja gerne
ja, okay. Okay. Gut, okay. So, und daraus resultieren dann die Fragen letztlich. Ja, also, was sind denn meine intensiven Queries? Was blockiert mir das System? Wo sind die Table-IOs? Welcher Use, welcher Host kreiert letztlich welche Last? Genau um diese Punkte geht es. So. Der Zugang zum Performance-Schema ist log-free. Erkan, du hattest diesen Test gemacht, 100.000 Mal oder was hast du gesagt? Wie lange dauert das? Ja, du kannst dich natürlich, also du hast den Test gemacht. Ich sag dir mal, was du gemacht hast. Ja? Also, du hast Show Process List, ich glaube, 100.000 Mal gemacht und hast im Umkehrschluss dann das Performance Schema Equivalence und ich glaube, das Performance Schema hat 3, so und so viele Sekunden und das Show Process List hat irgendwie 40 Sekunden oder 35 Sekunden. Ich weiß es nicht. Also, wenn wir so massiv auf das Performance-Schema aufsetzen, wäre es ja nicht denkbar, dass das Performance-Schema in irgendeiner Art und Weise das System selbst lockt. Das wäre ja kontraproduktiv. Bitte?
Die Grundidee dahinter ist, dass viele Leute schon Prozess benutzen.
Ja.
Für ihr Monitoring, was aber auch nur das Lock nimmt. Also, muss ja erst, um in den Prozess reinzukommen, einen Lock zu nehmen. Mhm. Und der Zugriff auf das Performance-Schema geht auf diese virtuellen Tabellen.
Ja.
Also, keine Interaktion, das ist natürlich ein extrem sinnvoll, weil halt bei hohen Lastsystemen die Frage in Werbung bekommt.
Ja, okay, also du hast damit bewiesen, wie, okay, gut. Gut, okay. Das Performance-Schema verwendet statischen Memory, der zu konfigurieren ist. Und tatsächlich, ich hatte es am Anfang schon gesagt, handelt es sich um Retention-Verfahren. Das heißt, Sie blockieren sich damit nicht dann zusätzlichen Memory. Nur diesen Bereich, den Sie eben für das Performance-Schema allokieren, der ist halt eben nun mal weg. Wir schauen uns gleich an, wie groß der denn tatsächlich ist. Das ganze Performance-Schema ist normalerweise so aufgebaut, dass alles dynamisch zu- und abkonfiguriert werden kann. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn mehr in dem Release 5.6 zu sagen, ich schalte das erstmal aus, weil das Ein- und das Ausschalten von dem Performance-Schema tatsächlich einen Restart des Servers benötigen würde. Es macht tatsächlich Sinn, das Performance-Schema by Default erstmal mitlaufen zu lassen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass ich sage, das interessiert mich alles nicht, nehme ich einfach die ganzen Automatisierungsfunktionalitäten mit raus, um den Einfluss zu limitieren. Die Lasteinfluss schauen wir uns gleich an. Gut, MySQL, wie gesagt, by default Performance Schema off im Release 5.6, by default in 5.6 ist es on. Wenn Sie das jeweils andere erreichen müssen, müssen Sie es in der MySQL entsprechend mit berücksichtigen. Welche einzelnen Instrumentierungspunkte Sie mitlaufen lassen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das zu ändern. Normalerweise definieren Sie einmal einen Status an den Events, an denen Sie interessiert sind, zusätzlich oder beziehungsweise weniger dem Default und konfigurieren das entsprechend auch in den Ini-Files oder aber halt auch per Runtime. Per Runtime heißt halt immer, das Problem muss erst aufgetreten werden, Sie setzen dann das entsprechende Flag, dass es mitgetraced wird, müssen warten, dass es wieder auftritt. Also das müssen Sie einfach so konfigurieren, wie es letztlich dann geplant ist. So, jetzt was wird mitgetraced und was kann man machen? So, zunächst erstmal, wie in MySQL üblich, gibt es die Variablen, die System- und die Session-Variablen, die gesetzt werden können. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, sich das rauszusuchen. Das einfachste ist wahrscheinlich Show Variables oder den Status dieser Variablen. Alternativ kann man sich diese Sachen sehr schön, ich verwende wie gesagt an dieser Stelle die Workbench verwenden. Das hat den Vorteil, aus meiner Sicht, dass man eine Erklärung dessen, was man hier ändern kann, gleich mitbekommt. Man kann natürlich auch erst die ganze Dokumentation lesen und kann die entsprechenden Werte dann mit abarbeiten. Beides ist möglich, beides führt genauso zum Ziel. Wie gesagt, ich finde es ganz angenehm, dass ich hier eine Zusammenfassung bekomme über die Punkte, die ich hier ändern kann. Wobei ich mal vorne wegnehme, dass die Default-Settings, korrigiere mich, wenn das falsch ist, eigentlich schon sehr, sehr umfangreich sind. Also die wenigsten, die ich bis jetzt gesehen habe, ändern hier große Dinge um, oder? Okay, gut. Also du verwendest so groß. Gut. Okay. Dann hatte ich dieses Beispiel gebracht mit der Show Process List. Zunächst erstmal den Status des Performance Schema als Engine. Ich habe nichts aktiv geändert. Also wenn ich irgendwelche Skripte oder andere Tools das geändert haben, sind das alles die Default Settings, die wir hier sehen. Wie gesagt, ich habe nichts aktiv geändert, was ich wüsste. Man kann sich, wie gesagt, anschauen. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass ich mir hier den Memory anschauen kann. In diesem Beispiel sind es so rund 500 Millionen. Es ist der Default oder der Default wurde von einem anderen Tool gesetzt. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, das sind die Dinge, die bei Default gesetzt werden. Wenn ich jetzt so ein Show Process List mache, machen Sie wahrscheinlich auch relativ öfters, dann sehen Sie die einzelnen Threads dazu. Und alternativ können Sie das Ganze, wie gesagt, auch mit dem Performance-Schema machen. Die Syntax ist, wie gesagt, immer die eines Select-Statements, also Select starts from Threads. Threads ist tatsächlich eine eigene Tabelle in dem Performance-Schema. Kann ich mir anschauen und ich sehe an dieser Stelle schon, dass die Auflistung der Threads sehr, sehr viel granularer ist als die der CPU-Threads an dieser Stelle. Einfacher Fehl, entsprechende Syntax. Ich muss mir jetzt hier die 48 merken für mein nächstes Beispiel dann gleich. Merken Sie sich vielleicht dann einfach mal mit. So. Gut. Der Performance Overhead. Also ich hatte ja schon gesagt, das Performance Schema ist eine eigene Datenbank. Und da gibt es die sogenannten Instrumentierungspunkte. Und diese Instrumentierungspunkte nehmen die Hooks des Codes auf. Also dementsprechend ist de facto irgendwo ein Performance-Einfluss zu messen. So, jetzt muss man hier mehrere Fälle unterscheiden. Also der erste Fall ist der Version 5.5. Das Release 5.5 hat tatsächlich schon ganz signifikante Einbußen von dem Performance-Schema gesehen, wenn man denn den verschiedenen Blogs und anderen Dingen glauben darf. Also da habe ich irgendwas gelesen zwischen 15% und 20%. Ich würde mal schon sagen, dass das relevant ist. In 5.5 war es bei Default auch off. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so oft aufgefallen. So, dann kam das Release 5.6 als sogenanntes DMR, Development Milestone Release. DMR heißt, es war ein Beta-Produkt. Und da ist diese Kurve zunächst erstmal nochmal unheimlich nach oben gegangen und es ging ein riesen Aufschrei durch die Community. Tatsächlich war es einfach ein Bug gewesen. Aber oftmals, wenn noch drauf zitiert wird, Performance-Schema verbraucht sehr, sehr viele Ressourcen, bezieht es sich auf ein Release, was nie GA gewesen ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Daraufhin hat ein Kollege von mir, der Dimitri, ein Franzose, gesagt, okay, wir messen das jetzt einfach mal vollständig durch und das sind die Zahlen, auf die ich mich beziehe. Als Oracle muss ich auch immer die Quelle darlegen, das ist die Quelle, auf die ich mich hier beziehe. Wie gesagt, der Dimitri ist einer unserer Performance-Analysten, die eben gucken, wie sich MySQL verhält und der hat es gemessen und kam dann zu der folgenden Conclusion. Also er sagt, wenn Sie MySQL Version 5.6 so verwenden, wie es ausgeliefert wird, dann hat das Performance-Schema irgendwo 5% Last. Jetzt bin ich mal ganz provokant und sage, für diejenigen, die sowieso das Performance-Schema nie verwenden, machen Sie Performance-Schema off, weil die 5% haben Sie auf alle Fälle schon mal raus. Ja? Ich will nicht sagen, dass ich das empfehle, aber für die, die sowieso nichts damit machen, so what. Besser ist es vielleicht zu sagen, okay, ich schalte das Performance-Schema und schalte einfach alle Instrumentierungspunkte aus. Wohlweislich, dass ich die ja in Runtime ein- und ausschalten kann. Das heißt, wenn dann tatsächlich ein entsprechendes Fehlerbild auftritt, kann ich jederzeit sagen, okay, ich schalte diesen Messpunkt mit ein und wenn das Problem auftritt, messe ich diesen Messpunkt dann tatsächlich aus. Wäre auch ein Werdegang, hätte ich schon mal 3% mehr. Im Umkehrschluss, wenn Sie sagen, okay, ich mache das Performance-Schema an und ich messe einfach alles mit, was ich glaube jetzt der Status bei mir auf dem Notebook ist, dann hat er gesagt, sind es irgendwo so 11%. Ich will nicht sagen, dass Sie in Ihrem Anwendungsfall vielleicht jetzt mehr oder weniger sehen, das sind ja auch alles nur Testdaten irgendwie, aber ich glaube hier mit der Default-Setting und mit Disable alle Instrumentierungen, wenn man denn tatsächlich auf diese Leistung angewiesen ist, kommt man schon sehr, sehr weit. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch gehabt, auch mit dem Chris Könt, ob wir dies machen. Und im Prinzip sagt er, also ob ich da jetzt 10 Server stehen habe oder 11, interessiert mich nicht. Wenn dann der Fehlerfall eingetreten ist und ich wirklich wissen kann, okay, ich muss hier tun, ich muss hier arbeiten, ist es für ihn von einem größeren Vorteil, als diese ganzen Dinge im Nachgang zu ändern. Also irgendwo dazwischen drin liegt auch Ihre Einstellung, machen Sie sich einfach mal Gedanken. Vielleicht wollen Sie einfach diesen Blog dazu auch lesen. Da ist alles, wie gesagt, sehr schön dargelegt. Gut, Memory, ich hatte es schon gesagt, Memory wird einmal adressiert während des Startups. Ich habe dann einen Retention Log, es wird kein zusätzlicher Memory gebraucht. Jetzt sehe ich gerade, ich bin schon wieder sehr spät. Sorry. Performance Schema in Version 5.5. Wer setzt denn das Release 5.5 noch ein oder bereits ein? Einer, zwei, okay, eine ganze Menge, gut. Wie gesagt, vor allen Dingen in Release 5.6 hat sich im Performance-Schema sehr viel getan, in 5.5 war es, wie gesagt, noch nicht dabei gewesen. Grundsätzlich war es so gewesen, dass in dem Release 5.5 das Ganze nur so ein In-Out-System gewesen ist, das heißt, es wurde ein Marker gesetzt, wenn ein Prozess bzw. ein Status angefangen hat und die Differenz zu dem Endzeitpunkt hat letztlich dann die Werte ergeben. Das hat schon sehr, sehr viel weitergeholfen. Ich übergehe jetzt mal diese Beispiele, die schauen wir uns gleich eh noch an. Und ich konnte da auch schon eine ganze Menge damit machen, wenn ich mir zum Beispiel die Replikation angeschaut habe. Replikation, wer setzt Replikation ein? Also im Prinzip auch quasi alle. So, und Replikation ist ja so lange schön, solange alles funktioniert. Und dann gibt es diesen bösen Parameter, Slave behind Master. Ja, und dann ist die Welt irgendwie nicht mehr so richtig in Ordnung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ja, die Idee, die jetzt dahinter steht, ist eben halt gar nicht erst zu warten, bis ich in das Problem reingekommen bin, sondern den SQL-Thread eben mit zu monitoren. Und in dem Moment, wo der SQL-Thread in Version 5.5, war es ja tatsächlich ein Thread nur gewesen auf dem Slave-System, was die Dinge nachgearbeitet hat. Und in dem Moment, wo der an seine Limitierung gekommen ist, dann ist es ja absehbar gewesen, dass der Slave nicht mehr mit dem Master hinterherkommt. Das heißt, besser wäre es eigentlich gar nicht zu sagen, Slave behind Master zu monitoren, weil dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, sondern besser ist es eigentlich zu gucken, okay, also hier ist er wahrscheinlich noch irgendwie bei 90-95% idle und dann arbeitet er eben mit, die ganzen Statements nehmen zu, ja, und ab diesem Punkt, wenn also tatsächlich dann die Idle Time 0 ist auf dem SQL-Thread, dann weiß ich, dass mit meinem Replikationsserver irgendwie ein Problem auftreten wird. Das Monitoring dieses Environments wird ungleich schwerer in dem Release 5.6 werden, weil, wie Sie vielleicht wissen, in 5.5 hatten wir die Situation gehabt, dass nur ein SQL-Thread auf dem Slave-System gab, der den Master nachgearbeitet hat. Im Release 5.6 waren es mehrere Threads gewesen, die dem Slave nacharbeiten, unter der Annahme, dass es mehrere Schemas gab. Also es gab pro Schema ein Thread, der mitarbeitet. Das heißt, ich müsste dieses Environment tatsächlich für alle meine SQL-Threads, die den Master-Server in Release 5.6 monitoren, mitmonitoren. Da gibt es entsprechende Tools, die wir, wie gesagt, nachher noch ganz kurz sehen werden und da kann man, wie gesagt, eine ganze Menge damit machen. So. So, und jetzt, was hat sich in 5.6 geändert? Also zuallererst mal sind eine ganze Menge neue Instrumentierungspunkte dazu gekommen. Das ist ein Szenario, was wir auch im Release 5.7 noch sehen werden. Also da sind wir bei Weitem nicht am Ende. Sie werden bestimmt dann gleich im Nachgang eine Frage haben über Transaktionen, ob die in irgendeiner Art und Weise schon mitgemonitort werden. Ich nehme es mal vorneweg, in dem Release 5.6 stand heute nein. Aber das sind eben Dinge, das wird auch in dem Release 5.7 dann entsprechend weitergehen. So, dann gibt es neuere Funktionalitäten, zum Beispiel kann ich Host-Caches in irgendeiner Art und Weise überprüfen lassen, also um Verbindungsprobleme im Vorfeld auszuschließen. Ich monitore das einfach mit. In dem Moment, wo ich sehe, es läuft ein gewisser Threshold zu, agiere ich einfach ad hoc vorab. Gut, wie gesagt, dann, es ist by default an. Wenn nichts in der MyCNF steht, läuft es mit. Wenn, müsste da drin stehen, Performance Schema off. Ansonsten ist es tatsächlich by default mit an. Ja, Autotune, das klingt immer so ein bisschen, also es ist einfach so, dass die Werte zunächst erstmal so definiert werden, wie wir den Status annehmen auf Basis Performance Schema. Performance Schema schaut, wie viel Memory ist tatsächlich da, davon nehmen wir einen gewissen Subwert, dieser Subwert dividiert sich dann in die Statements und das war's. In dem Moment, wo ich einen Instrumentierungspunkt oder einen Consumerpunkt mit dazu nehme, werden die anderen Werte kleiner, so einfach. Gut, und ich hatte es schon erwähnt gehabt, es gab, wie gesagt, in der Beta-Version gab es einen Bug, dementsprechend war der Performance-Einfluss sehr groß gewesen. Das Problem wurde mit dem GA-Release bereits behoben. Man liest immer wieder mal, dass die Vermutung da ist, dass das Performance-Schema der Grund ist, warum die Systeme so langsam sind. Das ist vielleicht auch manchmal so. Ich kenne allerdings jetzt noch keinen Fall. Aber wie gesagt, wer immer auch MySQL verwendet, korrigieren Sie mich, ich bin sehr gespannt drauf und wir können uns das Problem anschauen. Gut, dann, wie gesagt, das ist dieser Status, der im Release 5.5 abgebildet wurde, über die sogenannten Wait-Statements. Jetzt gibt es zusätzlich noch Statements und es gibt Stages, die geprüft werden können. Stages sind einfach die Funktionsaufrufe der einzelnen Paradigmen. Zum Beispiel kann ich schauen, ob der Optimizer irgendwas macht oder ob andere Komponenten im MySQL was machen über die Stages. Ich kann über die Statements jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr schön gucken, welche Statements werden auf meinem MySQL-System ausgeführt. Welcher User macht was? Welches Statement? Welcher User fragt welche Tabelle ab? Das heißt, ich kann mir jetzt eine History bilden über den Erkan, der auf meinen MySQL-Server zu will und kann genau sagen, nee, kann ich nicht. Bitte? Ach, du kommst nicht zu mir, okay. Gut. Okay, jetzt sieht man aber auch schon, dieses Bild ist aus einer SQL-Sicht heraus vielleicht nicht ganz vollständig, deswegen habe ich sie oben auch gleich mit dazu geschrieben. Transaktionen werden Stand heute nicht mit dem Performance-Schema in irgendeiner Art und Weise gemonitort. Ich nehme es aber mal vorne weg, dass das der Plan ist für das Release 5.7, was wir dann auf der letzten Folie sehen. Das heißt also, wenn ich den Transaktionsstatus einer Transaktion sehen will, kann ich das Stand heute mit dem Performance-Schema noch nicht machen. Ich sehe das Select-Statement, aber ich sehe nicht den Gesamtzusammenhang einer Transaktion. So. Also Performance-Schema, was kann ich tun? Also, wissen Sie noch, was der Thread vorhin gewesen ist? Bitte? 48. So, ich habe einen Benutzer-Demo und der Marc Alf, einer der Entwickler davon, der unter anderem bei Joro im Team mitentwickelt, hat dann dieses schöne Beispiel gebracht. Der Benutzer-Demo schickt jetzt einfach ein Sleep-Environment ab, also der beschäftigt sich jetzt einfach mal mit ganz sinnlosen Sachen. Und aus Administrationssicht ist für mich jetzt die Frage, was macht der? Also warum ist dieser Benutzer in irgendeiner Art und Weise langsam? Und das Allereinfachste an dieser Stelle, ich suche mir halt eben die Thread-ID raus von diesem Benutzer und kann mir dann sowohl anschauen, wie sieht es um den Thread aus, als auch was macht dieser Thread an dieser Stelle gerade. Und dann sehe ich eben also Thread-ID und der ja, wartet eben hier im Moment auf eine Funktion Sleep. Und deswegen passiert bei dem im Moment gar nichts, ja, weil er halt sleept. Ein gekünsteltes Beispiel, aber ich glaube, die Idee ist klar. Also der Benutzer sagt, bei mir geht irgendwas nicht oder bei mir ist irgendwas langsam. Ich kann das Ganze, wie gesagt, über eine History-Funktion abbilden oder über eine Status-Funktion aufrufen und kann eben sagen, okay, das wird wohl der Grund sein, warum bei dem im Moment nichts passiert. Man kann das auch mit anderen Technologien rausfinden und es gibt eine ganze Menge Monitoring-Lösungen, die das auch können. Das ist im Performance-Schema 5.6 by default mit drin. Und wenn man es weiß, dass man so machen kann, braucht man andere Tools an dieser Stelle halt eben nicht. So, das tricky oder der tricky point dabei ist jetzt immer der, man muss genau wissen, wo man guckt, und da werden wir dann bei dem Performance Schema Helper gleich noch ein bisschen eine Vereinfachung sehen. Aber im Prinzip, also so mache ich es an dieser Stelle, ich suche mir halt über die verschiedenen Postings, ob es jetzt in der Heise oder über welche Blogs oder sonst irgendwas, suche ich mir einfach die guten Beispiele raus und versuche die dann eben zu adressieren. Aber genau genommen können Sie so ziemlich alles, was in MySQL passiert, über das Performance Schema auslesen. So. Dieses würde noch in 5.5 funktionieren, ja, stimmt, richtig. Könntest du vielleicht sagen, wenn man selbst nach 5.6? Bitte was, Frank? Dass du vielleicht auch immer ab wann 5.6 Feature. Oh, okay, ja, ich versuch's. Okay, jetzt wird's schwer. Okay. Ich sag mal, 5.6 ist eh die Antwort für alles, also von der Seite. Gut, okay. Gut, der nächste Punkt ist einfach, also welche Benutzer. Oh, Entschuldigung. Ja, okay. Der nächste Punkt ist, welche Benutzer verwenden besonders viele Ressourcen? Dann hier das entsprechende Statement, also der Benutzer root. In meinem Beispiel ist jetzt wenig überraschend. Das ist der einzige, den ich verwende. Macht tatsächlich am meisten auf dem System, gefolgt von dem User Demo. M-Agent ist einfach der Monitoring Agent, der auf meiner Datenbank mitläuft, der genauso nichts macht. Nächster Punkt, Statement per User, also was hat der User, welcher User ist es jetzt hier? Demo? Ja, also User Demo, also gut, in allererster Linie irgendwelche Select-Statements, das ist einfach mal der schnellste Test bei mir. Gut, wie gesagt, ich könnte mir aber eine Auflistung eben machen lassen, was genau die Benutzer gemacht haben. Also welche Select, welche Insets, welche anderen Dinge haben letztlich zu dem Problem geführt. Nächstes Beispiel, was auch in jedem Blog irgendwo mit drin steht. Also was sind tatsächlich die Dateien bzw. die Files auf meinem lokalen System, die am meisten adressiert wurden? Mit dem Hintergedanken, dass ich eben diese Files, die am öftesten adressiert werden, auf ein entsprechend schnelles Storage mit abbilde. Das ist in diesem Beispiel hier meine Salary. IDB ist ein zufälliges Beispiel. Das ist, wie gesagt, halt diese Angestellten-Datenbank. Da stehen wahrscheinlich die meisten Records drin. Das heißt also, dieses File ist tatsächlich von diesen ganzen anderen Files, die da mitlaufen, File per Table, das Beispiel, was in meinem Fall am meisten verwendet wurde. Gut. Gut. Jetzt bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Also auf der einen Seite habe ich gesagt, die allermeisten verwenden das Performance-Schema gar nicht und wissen auch gar nicht, dass es das gibt. Und jetzt fange ich an mit irgendwelchen Filtering-Mechanismen. Da muss ich sagen, habe ich auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich persönlich weder Filtering noch irgendwelche anderen Einschränkungen vornehmen werde. Also die Idee ist halt einfach die, dass ich die Last auf einem großen System versuche, dahingehend zu reduzieren, dass ich nur diese Dinge mit monitore, die letztlich für mich auch von Interesse sind. Ob ich da wirklich so viel Performance daraus gewinnen kann oder nicht, ich weiß es nicht. Mr. Große Datenbankmonitor. Nein, aber ja? Ich kann mir vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Hut und der Performance-Effekt, wenn ich einen Zug auf eine Datei gucke, das kostet mich nicht weit. Wenn ich aber jedem Track, also ein Statement, schon gesagt habe, jedes Mal mitbringe, ob ich jetzt ein Select-Statement mache, ob ich jetzt in den Memory-Tables da reingehe, das kann bei der größten Qualität auch. Also ich habe in Google schon mehrfach versucht herauszufinden, was sind denn die üblichen Instrumentierungspunkte. Da hat sich aber auch wirklich noch keiner dazu geäußert. Also ich glaube, das wäre wirklich ein super Blog für jemand, der eine Real-World-Datenbank hat, einfach mal zu sagen, also das sind die Punkte, die wir mitmonitoren, und vielleicht auch noch eine kleine Erklärung, warum. Weil wie gesagt, da gibt es diesbezüglich nichts, also weder von Oracle noch von irgendjemand anders. Und ich glaube, diese Information wäre sehr, sehr wichtig. Gut, Instrumentierung. Wie gesagt, zwei Dinge hier, Instrumentierung und der nächste Punkt ist der sogenannte Consumer. Also die Idee ist die Instrumentierung. Ich habe die Hooks. Die Hooks werden von meinem MySQL-Code produziert. Ob das Performance-Schema mitläuft oder nicht, ist an dieser Stelle egal. Die verarbeite ich letztlich dann weiter. Die werden letztlich in einer Datenbank hinterlegt, in der Performance-Schema-Datenbank. Dieser Punkt, der das Ganze mit instrumentiert, sind die Instrumentierungspunkte, und der Punkt, der das Ganze, umgekehrt. Der Consumer sind die Punkte, die die Hooks mit aufnehmen, die Instrumentierung ist die, die Informationen in die Datenbank speichern. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, falsch gesagt. Erkan, habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, danke. Gut, so, sowohl die Instrumentierung als auch die Consumer. Da gibt es, wie gesagt, eine Default-Einstellung, die ich Ihnen leider auf meinem System nicht mehr zeigen kann, weil ich es einfach schon kaputt konfiguriert habe. Bei mir ist einfach alles mal auf On gestellt. Das sind, glaube ich, die Default-Einstellungen, die eben mitgetraced werden. Wenn Sie das Performance-Schema verwenden und Sie nicht sehen, dann ist es wahrscheinlich so, dass Sie entweder die Instrumentierung oder aber den Consumer nicht eingeschaltet haben. Sie können das, wie gesagt, im Runtime-Environment machen, Sie können das an entsprechendes Update-Statement fahren, Sie können das, wie gesagt, in der MyInni entsprechend für einen Restart konfigurieren, das ist Ihnen überlassen. Ja. Explizit die Empfehlung wäre vielleicht wirklich Performance-Schema mitlaufen zu lassen und vielleicht die ganzen Instrumentierungspunkte auszuschalten. So, jetzt weitergehend. Ich kann diese Punkte filtern, hatten wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen. Ich kann also einmal sagen, welche Instrumente sollen gefiltert werden und ich kann sagen, welche Objekte sollen mitgefiltert werden. Ich kann an dieser Stelle auch sagen, welche Host oder welche User möchte ich mitfiltern. Also ich kann sehr, sehr granular sagen, den Root zum Beispiel nehme ich nicht mit, warum auch immer. Ja? Aber den Benutzer Carsten, den nehme ich halt mit, da will ich genau wissen, was er getan hat. Mit der Idee, dass der Performance-Einfluss auf meine Datenbank halt einfach möglichst gering ist. Das ist die Idee des Filterings. So, das Gleiche für die Threads. Und last not least auch eine Empfehlung aus dem Blog. Wir messen im Pico-Environment. Je größer das Environment ist, in dem wir messen, desto geringer sind die Einflüsse. Der Mark Alf, der auch diese Sache entwickelt hat, empfiehlt letztlich, also wenn die Performance-Einflüsse zu groß werden, den Timer von Picosecond auf irgendwie 10 hoch 9 oder was weiß ich, 10 hoch 6 runterzusetzen. Auch hier, ich habe es in der Praxis noch nicht gesehen, dass es jemand gemacht hat, es ist einfach ein zusätzlicher Weg. Wenn Sie denken, das Performance-Schema frisst zu viel, ändern Sie diese Werte um. In der Praxis, muss ich sagen, habe ich es einfach noch nicht gesehen, aber es wird als Best Practice in dem entsprechenden Blog beschrieben. Statement Digest. Für diejenigen, die ein kommerzielles MySQL einsetzen, die kennen vielleicht den Query Analyzer. Query Analyzer ist ein Tool, wo ich genau gucken kann, ich habe da einen CPU-Peak und jetzt möchte ich wissen, was bei diesem CPU-Peak von meiner SQL-Sprache her passiert ist. Kann man machen mit dem MySQL-Monitor. Kann man jetzt aber auch mit dem Performance-Schema machen. Man kann es mit dem Performance-Schema sehr, sehr viel granularer und genauer machen. Man kriegt keine grafische Aufarbeitung dafür. Aber alles das, dieses Select so und so von so und so über dieses so und so, kann ich, wie gesagt, mit dem Performance-Schema auch abbilden. Die Idee ist die, dass wenn ich eine SQL-Abfrage habe, die sogenannt normalisiert wird, das heißt, es interessiert mich an dieser Stelle dann eben nicht mehr, was genau ich wissen wollte, sondern mich interessiert die normalisierte Darstellung dieses Statements. Und die wäre dann entsprechend Select Stern from T1. Wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass das eine sehr häufige SQL-Abfrage ist, kann ich mein System eventuell im Vorfeld schon so optimieren, beziehungsweise mein Optimizer so optimieren, dass das entsprechend passt. Das ist die Idee. Und ich gehe mal davon aus, es kommen jetzt auch gleich die entsprechenden Beispiele dazu. Also, A Query Analyzer. Diese ganzen Beispiele, die ich hier habe, sind entweder von Mark Alf oder von Mark Lees. Da gibt es entsprechende Blogs, sie stehen am Ende der Präsentation, da gibt es auch eine Beschreibung dazu. Also hier jetzt die Idee, ich möchte sehen, okay, welche Abfragen sind in einem gewissen Zeitintervall aufgelaufen. Das alles hier vorne können Sie vergessen, das ist alles nur Schau. Das Wichtige ist eigentlich, welches Statement wird abgefragt. Und das ist das entsprechende Statement, was hier abgefragt wird, die entsprechende Tabelle. Und Sie würden dann eben eine Auflistung bekommen der Queries, die in einem gewissen Zeitfenster aufgelaufen sind. In diesem Beispiel halt nur das Select. Also die Beispiele hängen immer ein bisschen hinterher, weil ich keine echte Datenbank habe. Gut, das Gleiche, ich möchte wissen, was der Benutzer Root oder Demo oder sonst irgendwie gemacht hat. Auch hier wieder das entsprechende Statement hierzu, diese Tabelle. Alles andere drumherum ist nur Framework, wie es dargestellt wird. Das wäre die entsprechende Datenbank, Datentabelle, die ich abfrage. Ja, Indexe ist ja immer eine schöne Sache in Datenbanken. Ja, am besten macht man über alles Indexe. Indexe sind aber auch relativ teuer. Von der Seite sollte ich nur da den Index verwenden, wo ich ihn auch wirklich brauche. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich 10 Indexe habe, welche werden verwendet? Hier könnte ich relativ einfach herausfinden, okay, also ja, was sind denn wirklich Indexe, die verwendet werden? Also in diesem Beispiel meinetwegen hier, das ist jetzt Enterprise Monitor. Anscheinend werden diese Indexe nicht verwendet. Also de facto kann man den Index hier mitlöschen. Das ist die Idee dahinter. Gut, welche Instrumentierungen also aus dem Performance-Schema heraus am meisten verwendet wurden, also umgekehrt, welche am meisten Einfluss auf das System hatten, Auch hier wieder das entsprechende Beispiel, das ist jetzt von dem Mark Lies, deswegen ist es ein bisschen eine andere Darstellung. Und ich bekomme eine Auflistung. Das ist tatsächlich das, was das Performance-Schema Performance auf meiner Datenbank mitfrisst. Hier, welche Instrumentierungspunkte aus dem Performance-Schema am längsten gelaufen sind. Der Idle-Mode, also wahrscheinlich dann eher nicht. Und hier das entsprechende Statement, was am längsten gelaufen ist. So, hier, welche Queries wurden am meisten ausgeführt? Also hier ist es tatsächlich ein Insert, das war wahrscheinlich irgendwie der MySQL Slab oder sowas, into T1, also ein Lastgenerator, der irgendwas reingeschrieben hat. Als zweites Select Statements, dann wurden irgendwelche Drops gemacht. Also ich bekomme einfach eine Idee, was ist gelaufen, und hier ist das entsprechende, der entsprechende Befehl dazu. So, ich übergehe jetzt mal die ganzen Beispiele. Die Slides bekommen Sie ja wie gesagt sowieso und können sich anschauen, und würde gerne zu dem PS Helper gehen. Also einer der Entwickler ist der sogenannte Mark Lies, und der hat relativ schnell erkannt, dass das Performance Schema eine tolle Sache ist, aber dass der Umgang damit vielleicht so ein bisschen tricky ist. Und was hat er gemacht? Er hat da ein sogenanntes Tool dafür geschrieben, die sogenannten PS Helper Tools, die Sie sich runterladen können. Gibt es auf Launchpad, gibt es auf seinem Blog, gibt es auf verschiedenen Gremien, und hat einfach gesagt, okay, es gibt eine neue Datenbank, die PS Helper Datenbank, und hier gibt es jetzt eine ganze Menge von vordefinierten Views, und ich muss mich jetzt gar nicht so sehr mit Performance Schema auskennen, also keine Ahnung, Average Latency, ja, ich kann einfach diese View ausrufen, und hoffentlich sagt mir das die Beschreibung dieser einzelnen Tabelle dann, was tatsächlich auf meinem System passiert ist. Ich muss mit Performance Schema als solches gar nicht mehr so sehr arbeiten oder herausfinden, was gemacht ist. Das ist, wie gesagt, eine Auflistung dessen, wo er gedacht hat, das sind die wichtigen Dinge. Und wie gesagt, da gibt es ganz schöne Beispiele dazu. Das ist, wie gesagt, einmal sind das vordefinierte Views, die man sich, wie gesagt, über die Select Statements auch selber raussuchen kann. Aber hier hat er einfach aus seiner Sicht, aus seiner Monitoring-Sicht geschrieben, was könnten die Interessante sein. Und es gibt zusätzlich eine ganze Menge Stored Procedures, zum Beispiel, um irgendwelche Pikosekundeneinheiten in echte Sekunden umrechnen zu können, einfach um das Handling des Performance-Schemas sehr, sehr viel einfacher zu machen. Das ist die Idee. Performance-Schema, wie gesagt, auf seinem Blog in Launchpad steht zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob es doch irgendwo zum Download zur Verfügung steht. Es ist davon auszugehen, dass es irgendwann auch in die MySQL-Tools mit reinkommen wird. Sie können es aber jetzt schon runterladen. Es gibt zwei Versionen, die für die Version 5.5 und die für die Version 5.6. Sie müssen darauf achten, die richtige Version zu verwenden, sonst passiert halt relativ wenig. So, anderes Beispiel, der Monitor, der MySQL Enterprise Monitor ist ein kommerzielles Tool, wird in Zukunft auch verstärkt auf dem Performance-Schema mit aufsetzen und stellt die Daten einfach das Performance-Schema in Zukunft als Grafik, als Analyse dar und nicht eben als Datenbank. Macht grundsätzlich aber auch nichts anderes wie die Performance-Schemas aus. Ihr könnt es, wie gesagt, per Select-Statements oder auch über das entsprechende Monitoring-Tool machen. In dem Moment, wo irgendwas schief läuft, gibt es die entsprechende Troubleshoot-Section in der Dokumentation auch. Gehen Sie es einfach mal durch. Aber wenn Sie die PS-Helper-Tools kennen, werden Sie sehr, sehr schnell zum Ziel kommen. Laden Sie sich die runter, installieren die. Zusammenfassend, das ist tatsächlich ein ganz tolles Tool. Die, die sich angeschaut haben, waren davon begeistert. Es gibt nur zweierlei, die es kennen und die dies mögen. Also dazwischen drin gibt es relativ wenig. Wie gesagt, es hat auch nichts mit einem kommerziellen MySQL zu tun. Verwenden Sie es an dieser Stelle. Hier sind die entsprechenden Helper-Tools, hier sind die entsprechenden Blogs, wo ich auch die Beispiele her habe. Die sind da alle näher beschrieben. Wenn Sie noch Fragen haben, wir sind immer noch auf dem Stand, fragen Sie einfach. Der Joro ist, wie gesagt, auch einer der Entwickler davon. Wenn es tiefergehende Fragen gibt, he's the man. Der kann mit Sicherheit sehr viel mehr beantworten wie ich. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich Ihnen da ein bisschen das Performance-Schema nahegebracht habe. Bitte verwenden Sie es. Wenn Sie Interesse haben am MySQL 5.7, es ist davon auszugehen, es gibt zwei große Veranstaltungen in den nächsten Wochen, die MySQL Connect und die Oracle Open World. Traditionell werden alle Produkte da announced. Wir sind Stand heute bei dem 5.7.1. Das sind die Dinge, die bereits realisiert sind. Es wird mit Sicherheit noch sehr viel mehr geben. Das Release 5.7.2 bzw. das GA-Release 5.7 wird mindestens noch mal ein Jahr dauern, behaupte ich mal. Aber es gibt jetzt schon einen sehr schönen Einblick über das, was in MySQL in den nächsten 12 bis 18 Monaten passieren wird. Es ist Open Source, es ist zum GA zur Verfügung. Gehen Sie auf mysql.com, da finden Sie die ganzen weiteren Informationen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin aber sogar fast noch in der Zeit.
Genau, wir haben sogar noch